Was wurde denn Ende Januar auf Indie Media publik gemacht, was einige Studierendenratsmitglieder jetzt so belastet?
Darin ist die Rede von der vermutlich ausführlichsten Kooperation linker AktivistInnen mit den Ermittlungsbehörden in der Geschichte Sachsen-Anhalts. So ein Zitat aus dem Artikel. Die Vorwürfe, um die es auf Indie Media geht, sind schwer. 9 Mitglieder linker Hochschulgruppen sollen der Polizei Namen, Adressen und persönliche Infos gegeben haben. Und zwar von Personen aus der linken Szene. Die Menschen werden auf Indie Media mit Namen und teils auch mit Geburtsdaten genannt. Der Schock saß erstmal tief. Jetzt kann man sagen, vieles von dem, was auf Indie Media steht, stimmt. Die Zeitungen Jungle World und Neues Deutschland konnten nämlich die polizeilichen Ermittlungsakten einsehen, in denen die ZeugInnenaussagen protokolliert sind. Aus diesen Akten geht hervor, dass insgesamt 8 Personen bei der Polizei ausgesagt haben. Die meisten von ihnen sind aktive oder ehemalige Mitglieder im Studierendenrat der Martin-Luther-Universität Halle. 4 von ihnen kandidieren für die Linkspartei für den hallischen Stadtrat. Deswegen beschäftigt die Geschichte jetzt auch die Partei Die Linke, und zwar auch über Halle hinaus. Um das zu verstehen, ist es irgendwie wichtig, die Vorgeschichte zu kennen. Das alles ist nämlich nicht im luftleeren Raum passiert. Hintergrund war eine längere Auseinandersetzung zwischen dem Sturer und seinem mittlerweile aufgelösten Arbeitskreis Antifaschismus, besser bekannt als die AG Antifa, der schon länger in der Kritik steht. Im Sommer 2022 wollte der Sturer den Arbeitskreis formal auflösen, um der Gruppe so Förderungen zu entziehen. Mitglieder und UnterstützerInnen der AG haben aus Protest eine Stura-Sitzung blockiert und sind danach in einer angemeldeten Spontandemonstration durch die Stadt gezogen. Dazu ermittelt der Staatsschutz unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Eine Woche später haben Unbekannte einen Stein durch das Fenster ins Stura-Gebäude geworfen. Verletzt wurde niemand. Trotzdem wird hierzu noch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Das hat die Staatsanwaltschaft Halle auf Nachfrage von der Zeitung ND mitgeteilt. Der Stadtverband der Linken in Halle hat dem ND gesagt, dass man die Sache ernst nehme, aber noch Zeit brauche, um das aufzuklären. Die 4 Personen, die für Die Linke für den Stadtrat kandidieren, haben nach Aussage vom Stadtvorsitzenden gesagt, dass nicht alles auf Indie Media stimmen würde. Aber kann man das so überhaupt noch behaupten? 2 Zeitungen konnten ja mittlerweile die Ermittlungsakte einsehen. Was steht da also genau drin? Laut ND ist in den Ermittlungsakten von einem Komplexverfahren die Rede. Es scheint so, dass die ermittelnden Polizeibeamtinnen da ziemlich viel Eifer reingesteckt haben. Man hat ja auch nicht alle Tage mit Zeuginnen zu tun, die einem bereitwillig Infos über Leute aus der linken Szene und Szenestreits geben. Anscheinend sehen die Beamtinnen einen Zusammenhang zwischen der Blockade und der Demonstration und dem Steinwurf eine Woche später. Um Letzteres geht es in den Zeugenbefragungen aber kaum. Die Stura-Mitglieder identifizieren auf vorgelegten Bildern und Videos von der Blockade und der Demo rund 10 Personen. 2 Stadtratskandidatinnen der Linken bieten außerdem den Beamtinnen mehrmals Infos an, nach denen, die sie nicht einmal fragen. Zitat, ich würde auch noch mehr Personen auf dem Foto wiedererkennen, wenn das für sie von Interesse ist. Zitat Ende. So wird eine Zeugin in den Akten zitiert. Sie nennen Namen, Wohnort und politische Gruppenzugehörigkeit von AktivistInnen, die auf Bildern vom Rande der Spontandemonstration zu sehen sind und teils nicht Mitglied oder UnterstützerInnen der AG Antifa sind, schreibt das ND. Nicht alle Vorwürfe aus dem Indie-Media-Text lassen sich aber halten. Daran steht, eine Person habe den Ermittlungsbehörden Zugang zur Fotocloud der Uni verschafft. Tatsächlich hat diese in der Vernehmung nur von der Cloud erzählt. Den Zugang hat die Polizei dann scheinbar selber von der Rektorin der Universität angefragt. Trotzdem, im Großen und Ganzen stimmt, was auf Indie-Media steht. Mitglieder linker Hochschulgruppen aus dem Stura haben mit der Polizei kooperiert. Das ist zwar nicht im luftleeren Raum passiert, aber bei dieser Geschichte ist der Streit zwischen Stura und AG Antifa nicht der Punkt. Es geht einfach darum, dass Leute hier eine richtig wichtige linke Grundhaltung verletzt haben. Eine Grundhaltung, die auch nicht im luftleeren Raum entstanden ist, sondern daher kommt, dass wir wissen, dass es bei der Polizei rechte Netzwerke gibt. Dass Infos einfach mal woanders auftauchen können, natürlich beim Verfassungsschutz, aber auch bei der radikalen Rechten, bei der AfD oder bei organisierten Neonazis. Das hat nicht zuletzt der NSU-Untersuchungsausschuss gezeigt.
Das war eine Zusammenfassung aus den Antifa-Nachrichten bei Radio Korax am 15. Februar über die sogenannten Stura Papers.
Allerdings, bevor wir weiter sprechen über diese Stura Papers von Indie Media, müssen wir erwähnen, dass im Ausgangspost 2 Beschuldigte transfeindlich behandelt werden. Unter anderem Deadnaming und bewusst abwertend formuliert, gewechselte Pronomen werden hier für Personen verwendet.
Stimmt, das ist ja auch eine Einordnung, die in vielen Statements zu dem Vorfall und der Berichterstattung darum oft nicht vorkommt. Wie hat sich denn jetzt der Studierendenrat zu den Vorwürfen verhalten, die im Indie-Media-Artikel geäußert wurden?
Ja, wir haben natürlich eine Presseanfrage an den Studierendenrat rausgeschickt und haben sehr, sehr verspätet jetzt in der letzten Woche eine Antwort bekommen. Und da steht im Grunde drin, die Indie-Media-Artikel Beschuldigten wollen sich nicht zum laufenden Ermittlungsverfahren äußern. Außerdem wurde auf die Statements des Studierendenrates verwiesen, die damals im Kontext des Auflösungsantrags, also schon vor ein paar Jahren, gegen den Arbeitskreis Antifa entstanden sind. Außerdem wird betont, dass Mainz Gremium nicht an der Zeugenaussage beteiligt gewesen sei. Ich zitiere mal aus der Antwort. Was wir nach aktuellem Kenntnisstand aber sicher sagen können, ist, dass keine nicht öffentlichen Daten von Studierenden weitergegeben wurden. Die Vorwürfe im Indie-Media-Artikel beziehen sich auf öffentliche Sitzungen oder öffentliche Veranstaltungen, die jeder besuchen kann, sowie auf Protokolle und Ordnungen, die frei zugänglich auf unserer Website zu finden sind. Der Stura bestätigt, die SprecherInnen eines Arbeitskreises auf einer öffentlichen Sitzung darüber hinaus sammeln wir keine Informationen über die Mitglieder eines Arbeitskreises. Es werden keine zentralen Mitgliederlisten geführt und die Arbeitskreise sind auch nicht verpflichtet, dies selbst zu tun. Wir sammeln hier keine Daten, die nicht sowieso öffentlich sind, deswegen kann von unserer Seite aus, also Gremium des Sturas, auch nichts herausgegeben worden sein. Ja, in dem Statement bleibt jetzt aber natürlich auch noch offen. Die Stura-Mitglieder haben natürlich als Gremium agiert. Die Verbindung zum Stura haben in dem Fall nicht als Gremium agiert, aber die Verbindung zum Stura bleibt ja bestehen, weil sie als Stura-Person ja ausgesagt haben. Wie in den Antifa-Nachrichten hier bei Korax schon betont wurde, keine Zeugenaussagen werden im luftleeren Raum getroffen. Und was auch zumindest bei uns und bei anderen Stirnrunzeln auslöst oder auslösen sollte, ist, dass nach unserem Kenntnisstand die Vorwürfe aus dem Indie-Media-Artikel auch noch gar nicht im Stura öffentlich thematisiert besprochen wurden in einer der Stura-Sitzungen. Nun haben allerdings auch zwei der in den Vorwürfen belasteten Stura-Mitglieder ihr Amt mittlerweile niedergelegt. Laut deren eigener Aussage ist das aus persönlichen Gründen passiert und nicht wegen den internen Aussetzungen im Stura. Also offiziell geht es nicht um gegen die Studierendenratsmitglieder erhobenen Vorwürfe.
Als vorletzten Punkt würde ich ganz gerne noch circa 2 Jahre zurückreisen in der Vergangenheit. Kurz zum Hintergrund des Auflösungsantrags gegen den Arbeitskreis Antifa im Stura. Wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass ein Arbeitskreis mit dem Namen Antifaschismus von linken Hochschulgruppen aufgelöst wird? Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde der Arbeitskreis ja auf einen Antrag von der offenen linken Liste und der grünen Hochschulgruppe aufgelöst.
Ja, also erstmal zu dem Begriff auflösen, also auflöst ist nicht gleich aufgelöst. Im Endeffekt wurde dem Arbeitskreis nur seine Finanzierung über den Studierendenrat entzogen. Hintergrund waren damals die Vorwürfe des Arbeitskreises, dass sie transfeindliche Vorträge organisiert haben. Wir haben auch damals im Jahr 2022 mit denen, also jetzt im Nachhinein, im Auflösungsprozess einzuordnen, berichtet und auch darüber bilanziert.
So bleibt festzuhalten. Die AG Antifa kann nicht nur auf eine lange Tradition als ältester Arbeitskreis der Uni Halle zurückblicken, sondern auch auf zahlreiche Kritik aufgrund der von ihnen organisierten Vorträge. Prominent wurden zuletzt 2 transfeindliche Vorträge mit Gegenprotest und ein Auflösungsantrag bedacht. Mit der Einführung einer Mediationsinstanz heißt es für Studierende der Uni Halle erst einmal abzuwarten. Es bleibt die Hoffnung, dass der AK Antifa im Dialog mit den antragstellenden Parteien eine inhaltliche Auseinandersetzung begeht und somit von einem weiteren Auflösungsantrag abgesehen werden kann. Wie eine Beilegung des Konflikts aussehen könnte, bleibt bisweilen jedoch noch sehr abstrakt. Fraglich bleibt im Zuge dessen auch, ob die antragstellenden Hochschulgruppen der offenen linken Liste, Jusos und Grünen Hochschulgruppe einen erneuten Auflösungsantrag bei einem Scheitern des Mediationsverfahrens zustimmen würden. Der AK Antifa zeigt wenig Reue bis jetzt. So sammelt der AK zwar zahlreiche Stimmen von UnterstützerInnen auf seinen Blog und spart auch nicht an offenen Briefen und Stellungnahmen gegenüber den Stura und auch gegenüber der Berichterstattung von Radio Korax, aber zur inhaltlichen Auseinandersetzung, die jetzt wohl im Stura stattfindet, ist wenig bekannt.
Ja, und das Mediationsverfahren, das da angesprochen wurde, das ging dann über mehrere Monate. Also dieser Beitrag, den wir gerade gehört haben, ist im Januar 2022 entstanden, also ziemlich genau 2 Jahre her. Der über mehrere Monate ist dann gescheitert und der Auflösungsantrag wurde dann erneut in den Stura eingebracht. Dann wurde die Stura-Sitzung mit einem erneuten Auflösungsantrag, wie gesagt, von der AG Antifa und den SympathisantInnen im Sommer 2022 blockiert, also wenige Monate danach. In der Woche darauf wurde dann von einer anonymen Person ein Stein durch das Fenster im Stura-Haus geworfen. Und das ist dann quasi der Auslöser für diese ganzen Polizeiermittlungen. Wegen beider Aktionen wurde Anzeige von den Stura-Mitgliedern nämlich erstattet. wobei sich die Enthüllungen der Zeugenaussagen von Stura-Mitgliedern im Indymedia-Artikel anscheinend allerdings nur auf das Ermittlungsverfahren wegen der Blockade beziehen.
Abschließend sollten wir noch einmal einen Blick in die Rezeption der Vorwürfe in Halle schauen. Wir haben gerade schon von der Presseanfrage an den Stura gehört. Wie haben denn jetzt andere linke Gruppierungen in Halle reagiert?
Ja, die AG Antifa zeigt sich erstmal offensichtlicherweise nicht begeistert davon. Es handelt sich ja auch um einen vermeintlich ihrer Gruppe zugehörigen Mitgliedern. Nach den Zeugenaussagen gegen, Zitat, rechte Schläger und brutalen Anti-Imps aus Magdeburg bei der Polizei vollkommen okay zu sein, wird andererseits kritisiert. Zitat, wer aber nach einem harmlosen und legitimen Protest bei der Polizei alles Mögliche über die Beteiligten zusammenträgt, mit der Polizei Videos analysiert, Datingportale nach Fotos durchforstet, private Infos über wiedererkannte Demonstrationsteilnehmer ausplaudert und all seine Informationen der Polizei preisgibt, steht in der SED-Tradition näher, als es ihrer Nachfolgepartei lieb sein sollte. Die Tatsache, dass die im Artikel genannten Personen bessere Anti-Antifa-Arbeit geleistet haben, als es Nazi-Deppen je hinbekommen haben, sollte damit offenkundig sein. Mehr noch, der Verfolgungseifer, den die informellen Mitarbeiter an den Tag gelegt haben, um Antifaschisten zu denunzieren und möglichst viele und detaillierte Informationen den Cops zukommen zu lassen, ist das gleiche wie damals beim Verbotsantrag gegen unsere Gruppe. Auch da war das Bedürfnis, Stura-Klauseln nachträglich zu verändern und der eigenen Agenda anzupassen, sowie als Mediation getarnte Tribunale durchzuführen. Ausdruck derselben autoritären Sehnsucht wie bei der nun freiwillig übernommenen Polizeiarbeit. Es verwundert also nicht, dass autoritäre Karrieristen ihr Sprungbrett in die Politik über die Partei der Belogenen und Betrogenen suchen. Nur gut, dass die Erfolgsaussichten in einer im Zerfall begriffenen Partei gen Null tendieren. Von unserer Seite aus kritisch muss ja auf jeden Fall angemerkt werden, dass Anti-Antifa-Arbeit ein Framing ist, das nicht unbedingt sehr zutreffend ist. Die Aktivitäten des Sturas zum Auflösungsantrag 2022 wurden auch schon so betitelt, der Begriff entstammt dem rechtspopulistischen bis rechtsextremen und neonazistischen Spektrum und beschreibt gezielte Kampagnen gegen antifaschistische und teilweise journalistische und wissenschaftliche Akteure. So kritisch man die Aussagen über die hallische linke Szene gegenüber der Polizei auch sein mag, in dieser Systematik dem Gremium folgenden Begriff entgegenzuschleudern, war im Kontext des Auflösungsantrags schon und ist jetzt auch im Kontext der Aussagen gegenüber der Polizei zurückzuweisen.
Hat sich das VL, also das Hausprojekt Verein Ludwigsstraße, dazu geäußert? Also die waren ja immerhin der Austragungsort der damals als transfeindlich eingeordneten Vorträge und gelten auch als zumindest AK-Antifa-nah.
Ja, das VL ließ auf Instagram am 18. Februar dieses Jahres verlautbaren, Zitat, gemeint sind Einzelne, betroffen sind alle. Auch die Forderung nach Konsequenzen für die Einzelpersonen und den Studierendenrat werden gefordert. Und es wird die Vertrauensfrage gestellt, Zitat, alle, die sich mit finanziellen Anfragen und ihren Projekten oder anderen Anliegen an den Stura wenden, sind vor massive Vertrauensprobleme gestellt.
Was ergeben sich aus der Reflexion dieses Falls jetzt für Fragen für uns?
Ja, also zuallererst stand mal für uns die Frage im Raum, wie können wir die Vorwürfe verifizieren? Die sogenannten Stura Papers wurden vom Anti-Repressionsbündnis Halle am 29. Januar ja veröffentlicht. Problem, so ein Bündnis unter diesem Namen agiert gar nicht in der hallischen linken Szene, zumindest nicht öffentlich bekannt. Am 1. Februar konnte das neue Deutschland jedenfalls die Echtheit dann aber bestätigen und berichtete ausführlich über diesen Fall. Was kann man jetzt noch machen? Ist es überhaupt das Problem noch zu retten hier in Halle?
Uff, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich glaube halt, dass dieser Vertrauensverlust, von dem wir jetzt an verschiedenen Stellen schon gehört haben, dass der massiv die Arbeit hier beeinflussen wird und beeinträchtigen. Gerade weil wir sehen in den letzten Jahren, die Repressionen gegen Linke sind immer mehr aufgefahren worden, sind immer mehr gestiegen. Und jetzt herrscht zusätzlich halt in Halle noch so ein Missvertrauen untereinander, dass man gar nicht mehr auch wirklich über so Bündniszusammenarbeit vielleicht in einem, wenn man mal jemanden kennenlernt oder so, sprechen kann, Connections herstellen kann, weil man sich ja überhaupt nicht traut zu sagen, wo man aktiv ist, aus Angst, dass das halt dann bei der Polizei landet.
Aber die Frage ist doch, um es mal ein bisschen provokanter zu stellen, was ist denn die Alternative gewesen? Was wäre die Alternative gewesen, wenn die Personen im Stura-Gebäude attackiert werden? Es gibt Steinwürfe, die möglicherweise auch ganz konkret an eine Person gerichtet wurden. Wir haben ja auch darüber gesprochen, Transfeindlichkeit der Gruppe war sehr stark und damit wurde eventuell eine Transperson auch direkt attackiert, die sich extrem unsicher gefühlt hat und irgendwie Schutz brauchte. Was hätten sie dann machen sollen? Wen hätten sie rufen sollen, als die vermummten Steinewerfer vor dem Gebäude standen? Was wäre da eine Alternative gewesen?
Ja, ich glaube, es braucht halt in der linken Szene in Halle bessere Schutzstrukturen für den Fall, dass man eben, wie das passiert ist vor 2 Jahren, dass Menschen transfeindlich von anderen Linken bedroht werden. Da musste ich auch so ein bisschen, als ich darüber nachgedacht habe, über die Frage an Freunde denken, die vom Dorf kommen, wo eben nochmal eine ganz andere Gefahrensituation auch mit Nazis war, die halt zum Beispiel auch dann sich abgesprochen haben und es halt, also weil die Nazis haben so Hausbesuche bei bestimmten Personen gemacht, also sind so zu denen vor die Haustür gefahren, um halt Leute einzuschüchtern. Und da gab es dann eben Leute, die halt das Haus bewacht haben nachts. So, also dass dann halt jemand da ist, dass man nicht alleine ist. Das heißt, es braucht irgendwie so eine Form von Solidaritätsstrukturen, die greifen können in dem Fall. Und was ich auch noch mal mit anfügen möchte oder noch mal herausheben, ist, dass die Aussagen, die bei der Polizei getroffen wurden, nicht zu der persönlichen Bedrohung getroffen worden. Also da ist niemand zur Polizei gegangen, weil, oh, hier stand jemand vor meiner Tür und hat mich beleidigt oder sowas oder hat mich bedroht, sondern es ging um diese Blockade, wo bereitwillig bei der Ermittlung halt geholfen wurde. Und diese Blockade ist eine ganz, ganz normale Protestform, also Form des Protests, als die man sie eben auch behandeln muss. Also so. Das eine ist halt, wenn man sich bedroht fühlt, zur Polizei zu gehen. Ich meine, wenn man von Nazis bedroht wird, dann sollte man auch zur Polizei gehen. Aber darum ging es eben hier nicht. Also es ging ja um diese Demonstration einfach. Und da ist eben eine rote Linie.
Wurde nicht die Polizei in Reaktion erst auf den Steinwurf gerufen?
Das weiß ich jetzt im Detail nicht, wie das abgelaufen ist. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren das 2 unterschiedliche Vorfälle. Und aus den Unterlagen der Polizei, auf die sich da bezogen wird, geht auch hervor, dass, also da muss man immer so, da steht immer oben dann drüber, zu was findet jetzt die Befragung hier gerade statt? Also zu dem Hausfriedensbruch oder zu dem Steinwurf? Und das war eben der Hausfriedensbruch, der da oben drüber stand.
Ja, es ist super festgefahren. Was ist aktuell die Situation auf Besserung? Gibt es irgendwas gerade, was uns hoffnungsvoll stimmen könnte in den Problemen? Also ich denke auch, also die eine Gruppe ist ja, sag ich mal, schließt es ja fast schon aus, mit ihr zu reden, weil wir hatten ja auch im Copwatch-Interview im zweiten Teil, klang es gerade schon an, wenn eine Personengruppe, die explizit transfeindlich ist und in der anderen Gruppe eine Transperson ist, dann können die ja gar nicht miteinander reden, weil die Identität der anderen Person nicht akzeptiert. Also selbst wenn man sagt, wir machen jetzt einen großen Tisch und reden alle miteinander, kann das ja gar nicht funktionieren, wenn die einen die anderen so gar nicht als Menschen sehen, sag ich mal.
Ja, also verstehe ich total den Punkt. Zur Hoffnung, also ich glaube, man braucht halt Hoffnung, um politische Arbeit zu machen, sonst würde man sie ja nicht tun. Hoffnung, dass man irgendwie was verbessern kann. Ich glaube, jetzt zwischen diesen spezifischen Akteuren, also den Mitgliedern des Studierendenrats bzw. ehemaligen Mitgliedern teilweise und dem AG Antifa, ich habe das Gefühl, dass das Schiff ist abgefahren oder der Zug ist definitiv abgefahren. So, das wird nicht mehr. Ich glaube, man muss jetzt halt gucken, wie man mit der Situation umgeht. Vielleicht in den Gruppen nochmal ein bisschen mehr schulen. Wie können wir einander unterstützen, wenn sowas vorkommt und also wenn so Bedrohungen vorkommen. Und aber ist es auch ganz wichtig, dass man in den Gruppen auch nochmal dafür sensibilisiert, warum man eigentlich nicht diese Informationen an die Polizei weitergeben sollte. Gerade unter dem Aspekt, dass die AfD möglicherweise in Regierungsverantwortung kommen könnte. Und wenn wir dann nach Thüringen schauen, wo Björn Höcke über Neuerungsfantasien schreibt, bei denen Linke halt einfach nicht in sein Bild passen, können wir uns, glaube ich, so ein bisschen vorstellen, was mit diesen Daten dann passieren könnte.
Ich glaube auch, dass wir vielleicht mit dieser Sendung den ein oder anderen aus verschiedenen Lager etwas, auch wenn nur ein paar Millimeter, zueinander bringen konnte und sich vielleicht aus den Kreisen des Sturas ein bisschen mehr reflektiert oder ehemaligen Stura-Mitgliedern, da ist ja wirklich kaum noch jemand aktiv von denen, die das betrifft, ein bisschen reflektiert halt mehr über das Thema Sprechen mit der Polizei herrscht oder vielleicht auch eine persönliche Eingeständnis, eine Distanzierung davon, aber auch von der anderen Seite, dass gewisse Attacken auch einfach nicht klar gehen und das, glaube ich, haben wir ja auch herausgestellt und dass wir in Zukunft irgendwie versuchen, einen gewissen Grundkonsens zu finden und dazu gehört natürlich auch nicht mit der Polizei reden und keine Transfeindlichkeit zum Beispiel.
Ganz genau.